wieder gut, Lehrer zu haben. Sabine, das hat mir sehr gut gefallen, so dein Abfragen. Ihr habt jetzt nicht geantwortet, wer hat was vorbereitet, wer wenig, wer was anderes. Aber bei mir steht allen Ernstes auch oben drüber, wie war das mit der Hausaufgabe? Unter Christen Hausaufgaben geben ist eigentlich ganz schön fies, oder? Aber ich habe da natürlich etwas bei im Sinn gehabt dabei. Und warum ich das mit dem Bibeltext so gemacht habe und ich hoffe, dass sich nach vorne auch fortsetzt. Also wenn ich dran denke, ihr kriegt dann zwar keine Hausaufgabe mehr, das möchte ich so in der Form nicht stehen lassen, aber ihr bekommt immer von mir einen Text zur Vorbereitung. Finde ich viel schöner an der Stelle. Hausaufgaben brauchen wir nicht, aber zur Vorbereitung. Ihr hättet bei uns Mäuschen sein müssen. Wie oft bin ich danach gefragt worden, wie war das nochmal mit dem Text? Wo steht der und das Ganze? Hintergrund ist für mich, mit welchen Erwartungen kommen wir in einen Gottesdienst? Ganz egal, wo wir sind. Mit was für einer Erwartung? So mit A- und B-Note in der Tasche, mal sehen, was uns heute geboten wird. Und dann stimmen wir drüber ab und sagen, ja, das eine war ja ganz schön, die Musik ist okay. Naja, Technik, ne, und Pastor und Kinder und, also man könnte alle Bereiche so durchgehen. Und wenn es gut ist, dann komme ich wieder. Und wenn nicht, naja, es gibt ja noch andere Gemeinden oder andere Möglichkeiten. Corona hat uns ja die ganze Bandbreite vor Augen geführt. Oder sind wir vorbereitet? Die tiefste Frage, die mich selber wirklich begleitet, ich höre ja nur relativ selten Predigten. Meistens bin ich ja doch derjenige, der eher predigt. Aber doch, Gott, was willst du mir heute sagen? So gehe ich in einen Gottesdienst rein. Was hast du zu sagen? Und dann bete ich für den Gottesdienst, für die Technik, dass es klappt. Wir merken immer, dann, wenn es hakelt, geht der Blick nach hinten, was haben die gemacht oder haben sie nicht gemacht. Oder wenn die Kinder unruhig werden oder zu sagen, Musik, selbstverständlich, natürlich gibt es Musik. Oder Gottesdienstleitung, selbstverständlich haben sich Leute präpariert. A-Note, B-Note und dann kommt der Pastor oder Pastorin oder wer auch immer. A-Note, B-Note. Ist das das Entscheidende? Wie hast du den Gottesdienst für heute vorbereitet? Im Gebet oder mal sehen? Ihr merkt, ich habe eine Erwartung an euch. Genauso wie umgekehrt, so diese Erwartung. Ich finde das toll, Christina, dass du dafür gebetet hast. Auch das ist nicht selbstverständlich. Gott soll zu Wort kommen. Nicht ich will mich produzieren. Das ist nicht mein Job. Dann wäre ich nicht hier. Ich habe mal gesagt, das Letzte, was ich werden will, ist Pastor. Gott hat sich das anders überlegt. Also, ich bete dafür und meine Erwartung ist, dass wir etwas mitbringen, dass ihr etwas mit in den Gottesdienst bringt. So war das in Korinth. Wenn ihr zusammenkommt, hat ein jeder, könnte bunt werden, könnte vielfältig werden. Deswegen frage ich jetzt, und das ist ernst gemeint, habt ihr etwas mit diesem Bibeltext möglicherweise erlebt? Ist da irgendwas passiert unter der Woche? Es könnte nämlich sein, dass sich diese Frage durchzieht, dass ich die immer wieder bei einer, vor einer, nach einer Predigt stelle und sage, hey Leute, ich habe die Erwartung, da passiert was mit. Wort des lebendigen Gottes. Mich hat das mal sehr beeindruckt in der katholischen Kirche. Da wurde die Bibel genommen und dann gelesen und dann hieß es, Wort des lebendigen Gottes. Ist uns das bewusst? Das ist nicht irgendein Buch. Da redet der lebendige Gott zu uns und dann passiert da etwas. Es kommt nicht leer zurück. Das möchte ich einmal dem Ganzen vorschalten. Also mit der Spannung. Eigentlich müsste es knistern. Gott, was hast du uns heute zu sagen? Und dann starten wir. Dann können wir loslegen. Für wie groß, für wie wichtig hältst du dich eigentlich? Für deine Familie? Für die Arbeit, die du machst, wie wichtig bist du da? Vielleicht für die Gemeinde oder für die Stadt? Vor vielen Jahren haben Arno und Andreas mal gesungen, ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Also ob ich da bin oder nicht, bei berühmten Persönlichkeiten, da merkt man das. Da gibt es noch einen Nachruf oder da werden Lieder immer noch gesungen. Und ich weiß genau, wenn ich irgendwann mal ablebig werde oder nach Hause komme, mein Ziel erreiche, so viel wird da gar nicht bleiben. Manches sicherlich, von dem ich gar nichts weiß. Für wie wichtig hältst du dich? Und dieses klein oder groß, mich hat das erinnert an meine Eltern, die haben ganz viele Jahre Zwerghühner gehabt mit Freilauf im Garten. Und was sie sich erlaubt haben, sie haben diesen kleinen Zwerghühner große Hühnereier drunter gelegt. Und die haben sie dann ausgebrütet. Und dann war es putzig anzusehen, wenn eine kleine Zwerghuhnmama ihren Kindern, so wie du das beschrieben hast, die sie schon längst überragt haben, aber sie erzogen hat, hochgesprungen ist und sie am Kamm gezwickt hat. Also klein und groß ist manchmal ganz, ne, ist relativ. Wer hat hier das Sagen? Der Kleine oder eigentlich doch der Große? Wir sind drauf gepolt, uns zu vergleichen. Wir sind drauf gepolt, zu gucken. Uns Männern wird nachgesagt, wir taxieren uns. Und dann gibt es so, ja, so etwas wie eine Hackordnung. Bei Frauen? Ich weiß es nicht. Ich kenne einen Zickenkrieg, kenne ich. Aber wie ist es da? Vergleichen wir, wenn man irgendwo neu reinkommt, wo ist eigentlich mein Platz in ja, einer wie auch immer gearteten Hierarchie? Für Kinder, die neu reinkommen in die Schule, wo ist mein Platz? Und vielleicht erinnern wir uns auch an die Sparkassenwerbung 1995, ich habe mal nachgeguckt, so wo dann jemand Bilder rauszieht. Mein Haus, mein Auto und was war da noch? Mein Boot. Eine Neuauflage, wo das dann auch bis in die Seniorenabsicherung dann ging. Also wie sieht das aus? Auf unserem Weg, Jesus nachzufolgen, möchte ich heute mit euch diesen weiteren Schritt gehen. Und kurze Zwischenbemerkung, ich bin schon drauf angesprochen worden. Ich habe ja die gleiche Krawatte schon wieder um. Sowas aber auch. Das ist die Jesus-Nachfolgen-Krawatte. Aber tröstet euch, ich habe noch viele. Aber die Jesus-Nachfolgen-Krawatte, so Klammer gleich wieder zu, wir sind noch in dem Thema drin. Also müsst ihr noch ein bisschen ertragen, dass ich es wage, mit der gleichen Krawatte zu kommen. Aber nu, Jesus-Nachfolgen, auf die Größe kommt es an oder kommt es nicht an? Und was mich irgendwo sehr geerdet hat, dass es im Jüngerkreis damals in der unmittelbaren Nähe von Jesus Christus, vom Sohn Gottes, genauso zugegangen ist. Nicht anders als bei uns. Nicht anders, als ich mich manchmal fühle und. Und nehmen wir einmal eigentlich diesen ursprünglichen Text, den ich gedacht habe. Lukas 9, Vers 46. Ja, und bis 48, einmal kam es unter den Jüngern zu einem Streit darüber. Eigentlich würde ich ja ergänzen, kam es mal wieder, ne? Aber steht da jetzt erstmal nicht. Bleiben wir mal dabei. Wer von ihnen der Größte sei? Jesus wusste, was sie dachten. Er stellte ein kleines Kind neben sich und sagte zu ihnen, jeder, der ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Wer der Geringste unter euch ist der Größte. Und beim Beschäftigen damit habe ich gesagt, nee, du musst das Nächste noch eigentlich mit dazu nehmen. Vielleicht eine Nuance anders, aber doch. Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie einer in deinem Namen Dämonen austrieb. Und wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht zu uns gehört. Doch Jesus entgegnete ihm, hindert ihn nicht, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Worauf legen wir Wert oder woran machen wir den Wert eines Menschen fest? Arbeitskraft? Solange du was leisten kannst, solange du noch Knöpfe da drin hast, solange das hier oben noch funktioniert? Was ist, wenn das nicht mehr, bin ich nichts mehr wert? Oder ab wann? Ich könnte ja auch so rumfragen. Also am Alter, an der Erfahrung, an einem Titel sind wir gerade gefragt worden, seit Freitag sind wir endlich auch Stader, offiziell, hat einer von Ihnen einen Doktortitel? Haben wir verneint. Ich habe noch überlegt, könnte man schnell zum Doktortitel kommen, aber das hätte man belegen müssen, ganz bestimmt. Und brauche ich einen Titel? Nö. Also am Beruf, an der gesellschaftlichen Stellung, am Gehalt kann man auch sich prima einsortieren, am Besitz. Was hast du alles? Hast du ein Boot? Wo machst du Urlaub? Wo fährst du hin? Am IQ? Ist der Garantie? Ich kenne auch jemand Liebes und ist eigentlich ja, fürs Leben zu klug. ist zu Hause bei den Eltern gescheitert eigentlich. Oder heute müsste man ja sagen, den Wert misst man an Likes und an Followern. Also auch da, wer viel hat, ne, ist bedeutend. Wo steht ihr, wo fühlst du dich selber in so einem Ranking? Oder ist es dir egal? Herzlichen Glückwunsch. Oder wo würdest du gerne stehen, wenn du dürftest? Warum ist es für uns so wichtig, groß zu sein? Als Kind, klar, da kann ich mir es vorstellen, wenn ich dann erstmal, ich weiß von unserer Enkelin, 6 Jahre alt geworden, die wollte am nächsten Tag zur Schule. Ganz klar, so neue Stufe. Und so gibt es bei uns bestimmte, wo wir sagen, ja, da gucken wir noch nach oben. Und dann nachher irgendwann, dann dreht sich das andere. Dann möchte man vielleicht das eine oder andere nochmal anders haben. Warum ist es für uns so wichtig, Erfolg zu haben? Und wer entscheidet darüber, ob das gelungen ist? Wer ist diese objektive Größe, die sagt, ja, das funktioniert so? Da mache ich mich größer, um gesehen zu werden. Ich möchte beachtet, ich möchte wertgeschätzt werden. Und das kann ich so gut verstehen. Ich möchte geliebt werden, um meiner selbst willen. Nicht, weil ich etwas Tolles gemacht habe. Meine Frau bringt das manchmal fertig, sagt, du bist der Held des Tages, wenn ich dann irgendetwas zu Hause angestellt habe, im guten Sinne angestellt. So, tut gut, ja. Mache ich mich davon abhängig? Es wäre genauso, wenn ich nach dem Gottesdienst hausieren gehe und jetzt warte, sagt ja, das war eine tolle Predigt. Große Katastrophe, jetzt sage ich nicht, sagen wir dem nicht mehr. Aber wenn ich darauf angewiesen bin, ist das verkehrt. Ich möchte einfach nicht und wir möchte keiner von uns in der Masse untergehen. Wahrgenommen, jeder Einzelne. Es ist ein Privileg, hier vorne zu stehen. Man kann wirklich einmal so den Blick schweifen lassen. Ob ich jetzt alle wahrnehme? Ich mache mich wichtig, damit ich gehört werde. Und man versucht das manchmal auch zu unterstreichen. Also na, macht man sich zum Sprecher für mehrere Leute, dann kriegt das, was ich zu sagen habe, mehr Gewicht. Ich möchte ernst genommen werden mit meinem Können, mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung. Und dieses Vergleichen, dieses Taxieren und dieses Einordnen hat ja Konsequenzen. Das werden, ich gehe mal davon aus, alle kennen. Wir geraten nämlich unter Druck. Wir müssen uns beweisen. Nicht nur Fußballtrainer müssen Erfolge vorweisen, sondern wir auch. Wer arbeitet, der muss Leistung bringen. Leistungsgesellschaft, ihr wollt Ergebnisse sehen. Spannend finde ich, dass durch Corona manches an Homeoffice, dass Unternehmen gemerkt haben, hey, die, nicht in jedem Bereich, aber in manchen, das Ergebnis ist genauso gut, als ob er da oder sie da wäre auf ihrer Arbeitsstelle. War vielleicht die Motivation eine andere. Aber die Leistung zählt und manchmal ist das ganz schön heftig. Dann entsteht Konkurrenz, Rivalität, Machtkampf, Neid, Mobbing und das könnte man fortsetzen. All das hat mit dieser Einordnung zu tun und ich möchte eigentlich dahin, wo du noch bist. Also säg ich an deinem Ast. Tja, und das ist nicht neu. Das ist ein alter Hut. Es ist menschlich gesehen. Ja, so ist es. Aber ich glaube, wir können viel dran lernen. Danke, jetzt habe ich eine Erleuchtung. Also, Jesus kennt, das hattest du schon angedeutet, Sabine, Jesus kennt seine Pappenheimer. Und das heißt, uns alle. Damals wie heute. Und jetzt geht Jesus aber nicht bei und hält denen eine Gardinenpredigt oder mal so richtig, er sagt ihnen die Wacht am Rhein oder von mir aus an der Schwinge an. Nein, er macht es ganz anders. Er zeigt ihnen, wie Gottes Größenordnung und Größenwahrnehmung aussieht. Also wir haben es nicht abgesprochen, aber was hast du gedacht? Jetzt frage ich mal. Ja, nein, ich habe jetzt mir Sabines bedient, aber genau das, Gottes Maßstab, den zu nehmen und da zu gucken, wie sieht Gott das? Und Jesus nimmt ein kleines Kind. Können wir den Moment aushalten, das kleine Kind vor den Jüngern? Warum nimmt er um alles in der Welt ein kleines Kind? Der Name? unbekannt. Der Name, er tut nichts zur Sache. Also es geht nicht um dieses eine ganz spezielle Kind. Nein, um Kindsein, an und für sich, ein kleines Kind. Und ich habe da überlegt, wir wollen nicht, dass Kinder, weil sie unschuldig sind, also unschuldig sind die Kleinen gar nicht. Oh nein, die haben das manchmal ganz schön faustig hinter den Ohren. Und man sagt nicht umsonst, Kinder können manchmal auch ganz schön grausam sein. Also das kann es ja nicht gewesen sein. Oder dass die Kinder so bescheiden sind, dann geht man mit ihnen durch eine Quengelgasse, so kurz vor der Kasse. Kann ich das haben, Mama? Oder das? Und wenn dann ein großes Freudengeheul kommt, kann es also auch nicht gewesen sein. Nein, dieses Ich will steckt schon ganz früh drin. Es geht nicht um irgendwelche Eigenschaften. Es geht nicht um irgendeinen Charakterzug dieser lieben, kleinen, netten Erdenbürger. Jesus redet auch nicht einer Klein- oder Mittelmäßigkeit das Wort, sondern was er macht, er hält ihnen eigentlich einen Spiegel vor, einen menschlichen Spiegel, einen Kinderspiegel, die Stellung eines Kindes in ihrer Gesellschaft. Das war das Entscheidende. Was war ein Kind in der Gesellschaft wert? Wo stand es denn damals? Da ganz unten. Ganz, ganz, ganz unten. Gesellschaftlich am unteren Ende der Skala. Mich hätte es heute gereizt, mal so eine Größenordnung hier aufzustellen. So alle der Reihe nach, von dem längsten bis zum kürzesten. Und dann zu sagen, so, na, da hätten wir auch eine Stellung. Haben wir als Familie gerne gemacht, mit Geschwistern und. Aber nein, eben halt ganz weit unten. Sie zählten noch nichts. Bis zu einem Alter von 13 Jahren zählte ein Kind in der Gesellschaft nichts. Und wie oft haben Kinder den Satz gehört, wenn du größer bist, oder warte erst einmal, bis du größer bist, dann darfst du auch. War oft damit verknüpft. Oder der Satz in christlichen Kreisen, die Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Ich lasse das erstmal so unkommentiert stehen. Die Jünger wollen gerne groß sein. Da möchte ich sein. Ich möchte der Erste, ich möchte links und rechts neben Jesus sitzen, ganz dicht dran. Sie wollen bedeutend sein. Das Kind ist unbedeutend. Sie wissen schon unheimlich viel oder meinen es zumindest schon ganz viel zu wissen. Ein Kind weiß noch nicht so viel, muss erst noch ganz viel dazu lernen. Manch ein Erwachsener hält sich für fertig. Irrtum. Sie haben schon viele großartige Dinge getan. Ein Kind tastet sich noch ins Leben hinein. Und dann, ja, Jesus, was hat Jesus gemacht? Er hat sie beobachtet. Sie haben in Jesu Namen her Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben. Sie sind stolz darauf, sie pochen auf Anerkennung und ein Kind nichts vorzuweisen. Da ist noch nichts. Kommt mir vor wie Rabattmarken kleben. Wenn das voll ist, kriegst du ein Sonderangebot. Da war nichts bei einem Kind, nichts vorzuweisen. Hier wird deutlich, warum die Jünger die Kinder nicht zu Jesus lassen wollten. Als die Eltern Kinder zu Jesus bringen wollten, um sie segnen zu lassen. Was will der denn mit diesen kleinen Pimpfen? Die müssen doch erstmal dann. Also sie zählten nichts. Und dann sagt Jesus, lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht. Gottes Reich ist gerade für solche wie sie bestimmt. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Also umgedrehte Maßstäbe. Eben halt nicht, ihr seid so wichtig und die Kinder. In der Gemeinde, flechte ich ein, habe ich mir eigentlich gar nicht notiert, aber wo gehören eigentlich die wichtigsten Mitarbeiter hin? Nicht hier vorne. Die sind heute Morgen nicht hier. Die sind im Kindergottesdienst, weil die die Aufgabe haben, Kinder anzuleiten, Kindern Gottes Liebe nahe zu bringen. Da entsteht das ganz, ganz Wichtige. Also echte Größe, wenn ich das mal versuche so zu beschreiben, sieht man an der liebevollen Fürsorge für die Kleinen, für die Hilflosen. Und zwar auf Augenhöhe. Man kann das manchmal erkennen, wie Menschen mit Kindern umgehen. Von oben herab oder im wahrsten Sinne des Wortes setze ich mich hin. Also, es ist spannend. Und das hat für mich schon ganz viel Brisanz. Wem schenken wir mehr Beachtung? Wenn sich Erwachsene unterhalten, schweigen die Kinder. Kennt ihr so einen Satz? Da haben wir es wieder. Eine kleine Geschichte. Nach einem Evangelisationsabend wurde Dwight L. Moody, ein amerikanischer Evangelist aus dem 19. Jahrhundert, von einem Freund gefragt, statistisch gesehen. Ne? Na, wie viele haben sich denn heute bekehrt? Antwort von Moody, 2,5. Moment, stutzte der Freund, dann lachte er und sagte, ich weiß, was du meinst, 2 Erwachsene und ein Kind. Und genauso denken wir auch. So, Größenordnung, ne? Und nein, sagte Moody, 2 Kinder und ein Erwachsener. Erwachsene haben nämlich nur noch das halbe Leben vor sich, die Kinder noch das ganze. Also, sozusagen sind sie noch vollwertige Menschen. Fand ich interessant, die Geschichte. Wie denken wir? Groß? Klein? Das, was Jesus seinen Jüngern und natürlich auch uns damit sagen will, zielt nicht nur auf eine Wertschätzung von Kindern ab. Das wird zu kurz gegriffen. Und darauf, dass wir ihnen in unserer Gemeinde einen ganz, ganz hohen Stellenwert einräumen. Eben Kinder sind nicht die Zukunft der Gemeinde, die sind die Gegenwart. Jetzt brauchen sie das. Jetzt brauchen sie unsere Beachtung. Jetzt brauchen sie unsere Wertschätzung. Jetzt unsere Liebe. Und das macht etwas für sie ins Leben hinein. Hab ich Platz in der Gemeinde? Fragt mal Kinder, was sie in einer Gemeinde, schätzen. Jesus spannt den Bogen sogar weiter. Er korrigiert unsere Vorstellung von groß und wichtig und unsere Blickrichtung von oben und unten. Und in Gottes Wort, da gibt es so viele Hinweise in diese Richtung. Jesus sagt in Matthäus 20, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein will. Jesus wäscht seinen Jüngern nicht den Kopf, die Füße, der Meister, den Jüngern. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Aus der Bergpredigt, aus den Seligpreisungen. Was kannst, was willst du vor Gott geltend machen? Was hast du vorzuweisen? Ich weiß nicht, ob ihr es wahrnehmt, aber für mich ist das mehr als nur so ein Zeichen, am Anfang eines Gottesdienstes beim Gebet mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Zum einen wirklich deutlich zu machen, ich habe nichts. Zum anderen verknüpft mit der Bitte, füll du mir meine leeren Hände. Und ich möchte beschenkt auch wieder rausgehen. Wir können nicht unsere Leistung, nicht unseren Einsatz, nicht unsere Motivation, sondern wir können nur unsere Abhängigkeit Gott entgegenstrecken und die Bitte segne du, fülle du, beschenke du. Und wenn man dann, also ich könnte jetzt vieles daraus lesen, eins möchte ich noch lesen, was Paulus schreibt, weil er macht etwas gesellschaftlich deutlich. Schaut euch doch einmal bei euch um in der Gemeinschaft der Menschen, die von Gott berufen sind. Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach allgemeinen, also weltlichen oder gesellschaftlichen Maßstäben als weise angesehen werden. Und auch nicht viele Einflussreiche, nicht viele aus den höheren Gesellschaftsschichten, sondern Gott hat gerade die auserwählt, die als ungebildet gelten, um so die Weisen in den Schatten zu stellen. Ja, die Schwachen in der Gesellschaft hat Gott ausgesucht, um die Mächtigen an ihren Platz zu verweisen. Gott hat die herausgesucht, die aus keiner vornehmen Familie stammen. Ja, die, auf die die Leute verächtlich herabsehen. Die, die nichts sind, um so die, die etwas sind, von ihrem hohen Ross herunterzuholen. Auf diese Weise kann sich kein Mensch mehr auf seine eigenen Leistungen berufen. Erdet uns das? Bringt uns das wirklich so von unserem eigenen hohen Ross runter? Wir merken, da ist Platz zum Lernen. Und ich bin noch viel zu weit oben. Ich muss wirklich noch ein Stück mehr da herunterkommen, sozusagen. Es geht nicht um unsere Vorteile, sondern darum, den Blick frei für andere zu bekommen. Für die Menschen um uns herum. Für die Menschen, angefangen in der Familie, Gemeinde, ja, aber in unsere Stadt hinein. Einen freien Blick. Und dann, wenn ich den Blick auf andere richte und nicht vergleiche, dann werde ich frei für andere. Frei von mir selber. Frei von meinem Suchen, wie hoch geht's denn noch? Ich hätte auch heute sehr gut das Märchen erzählen können von dem Fischer und seiner Frau. Immer weiter hoch, immer höher und dann sitzt er wieder ganz unten. Genau das. Und dann, wer dann weiterliest oder einmal vorab und hinterher liest, ist es spannend. Gerade vorher hat Jesus gesagt, ich werde bald sterben. Es geht auch ins Leiden. Und dann haben die nichts Besseres. Wer ist größer? Wer ist dichter dran? Wer ist wichtiger? Na toll, habt ihr irgendwas gemerkt? Möchte ich sie fragen. Und Jesus zeigt eben halt einen anderen Weg. Und wenn man dann in den sogenannten Christushymnus hineinguckt, Philipper 2, herabgestiegen. Gottes Sohn wird Mensch. Das ist ein Abstieg, größer können wir uns das gar nicht vorstellen. Wer Jesus wirklich nachfolgen will, der kann nicht anders sein wollen als Jesus. Also will ich, willst du ihm hinterhergehen, dann geht es nicht nach oben, sondern hinabsteigen zur Größe Gottes. Hinabsteigen. Und genau das, dieser Blick für andere da zu sein, Dienst am anderen und nicht Rangelei um die besten Plätze. Und deswegen habe ich näher auch diesen zweiten Teil noch dazu genommen, weil irgendwas haben sie ja immer noch nicht kapiert. Weil die Frage von Johannes, die macht doch etwas deutlich. Naja, Moment, also das eine, das schlucke ich jetzt. So, die eine Kröte ist schon. Und jetzt kommt noch ein weiteres. Jetzt blickt man nach außen, da gibt es ja noch andere, die sind im Namen Jesu tätig. Und der Erfolg scheint ihnen ja recht zu geben. Und das geht doch nicht. Wir sind die Jünger. Wir sind die Gemeinde, wir sind die Freikirchen, wir sind die Christen. Schreibt euch ein eigenes Etikett. All das kann man oben drauf schreiben. Wir sind doch deine Elitetruppe. Wir. Das geht nicht. Da ist kein Platz für Konkurrenz. Wir sind die einzigen Autorisierten, die das können und dürfen in Jesu Namen so etwas tun. Also, ein Jünger Jesu zu sein, ist doch etwas Besonderes. Und das macht Jesus. Er limitiert diesen Kreis nicht auf die 12er oder auf die 72 nachher, überhaupt nicht. Sondern er macht es viel, viel weiter. Und wie oft haben wir diese Unterscheidung in unterschiedlicher Form erlebt, zwischen Geistlichen und Laien. Wenn ein Pastor segnet, zählt das mehr, als wenn das jemand anders macht. Wo steht das? Also bei mir steht im Zusammenhang mit dem Segen, dass ich, heißt es dort, den Segen auf sie lege. Gott sagt, die Leviten sollen, aber er ist der Handelnde, nicht der Pastor, nicht die Person. Also all das passt nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht Jesus hier nicht um die Einbindung in einen Jüngerkreis, sondern um die Anbindung an Gott. Das ist das Entscheidende. Die Anbindung an Gott. Und genau das, Jesus scheint eigentlich in Lukas 11 fast das Gegenteil zu sagen. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer nicht Hand in Hand mit mir arbeitet, arbeitet gegen mich. Aber das widerspricht sich nicht. Man muss nämlich genau darauf achten. Und zwar, es hat mit den Pronomen zu tun. Einmal gegen euch und gegen mich. Das ist nämlich der feine Grat, den Jesus hier nennt. Gegenüber Jesus gibt es nur ein Dafür oder Dagegen. Ganz klipp und klar. Aber anders ist es bei einer Einladung oder Einstellung zur Kirche. Da gibt es mehr. Wenn ich das Ganze jetzt bündel, dann versuche ich das einmal mit den nächsten Worten. Jesus sehnt sich nach Menschen, die erkannt haben, worin wahre Größe besteht. Nicht im Ansehen, nicht im Reichtum, nicht im Können, nicht in der Macht, nicht wenn wir Erfolg haben, sondern da, wo wir, wo du, wo ich, wo wir wissen, wer wir sind. Ein Kind des lebendigen Gottes. Dazu möchte Jesus uns verhelfen. Und wenn ich aus diesem Wissen heraus andere, die sich klein fühlen, groß mache, dann spiegelt sich Gottes Größe in meinem Leben wieder. Solch eine Größe wünsche ich mir, solch eine Größe wünsche ich uns. Und dann bekommen andere diese Größe zu spüren. Und die befreit und die macht fröhlich und die öffnet ganz anderen Raum. Gottes Maßstab ist Liebe. Und das können wir gemeinsam üben. Am Ende steht der Blick nach vorn. Vorbereitung für nächsten Sonntag. Lukas 9, Vers 57 bis 62. Ich glaube, das hatte ich auch nochmal richtig, dass es da im Moment wahrgenommen werden kann. Und so wie ich es am Anfang gesagt habe, achtet mal drauf. Am besten, ihr lest das heute noch oder spätestens morgen und nehmt das mal mit durch die Woche durch. Jeden Tag einmal einen Blick drauf. Und ich wäre dann gespannt auf das, was ihr mit diesem Abschnitt, mit Gottes Wort erlebt, was das mit euch macht. Und es wäre schön, wenn wir vielleicht irgendwann auch wirklich so den Mut haben, mal im Gottesdienst zu sagen, ich habe das erlebt oder ich habe das erlebt. Das, und wenn es ein Satz ist, würde ich mich riesig drüber freuen, weil dann ist das nämlich Wort des lebendigen Gottes, was lebendig wird in deinem Alltag. Ich bete mit uns. Jesus Christus, du hast dein Wort nicht nur damals gesagt, für damalige Ohren, sondern auch für unsere heutigen Ohren und Herzen. Und ich bitte dich, dass du mich, dass du uns veränderst. Du hast uns heute den Spiegel vorgehalten. Du siehst, wo ich mir wahnsinnig groß vorkomme und wo ich doch so klein bin vor dir. Und ich danke dir für dieses Kind damals und für die Kinder heute. Danke, dass du uns damit zeigst, wie du uns siehst. Und ich möchte einfach nur Kind deines Vaters sein. Ein geliebtes, ein wertgeschätztes Kind. Du hast dein Leben für mich und für uns gegeben. Und das gilt für alle gleich, nicht mehr, nicht weniger. Dann schenk du mir und schenk du uns die Gnade, dass wir einander in so einer liebevollen und wertschätzenden Weise sehen, ermutigen, stärken, helfen, begleiten. Geh du mit in diese Woche und hilf du, dass wir klein von uns denken, damit Großartiges von dir passieren kann. In deinem Namen. Amen.